Ach du grüne Neune, was ist das denn? Es ist Grauwert 303, ruf! Hey, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Heute aus Boom Bap, Berlin. Falls ihr zwischendurch Störgeräusche hört, von meiner Regenjacke so ungefähr, dann wundert euch nicht. Ihr wisst jetzt, ihr seid jetzt vorgewarnt. Was wissen wir über unseren Gesprächspartner? Eigentlich relativ viel. Der hat uns nämlich ein bisschen Material zugeschickt zum Sichten. Von vornherein telefoniert haben wir auch. Obwohl, ihr habt das ja jetzt eh schon im Titel gelesen von der Episode. Ihr wisst ja jetzt schon, wer das ist. Na gut, ich sag City Rock Nonstop. Oder man könnte auch sagen, der Wute Clan. Wir haben die Ehre mit Wute von der CRN Crew heute. Von dem, was ich bisher gehört habe, ein unfassbar sympathischer, straighter Typ. Ja, sehr verbindlich, sehr professionell, sehr freundlich. Freue mich riesig auf das Gespräch. Richtig cool. Und ja, dann fahren wir gleich mal zu einem Ort aus seiner Vergangenheit. Ich glaube, der zieht uns vom Alexanderplatz aus, ein bisschen nach Richtung Osten. Man kann auch nicht allzu viel sehen heute, ist ja schon dunkel. Ne, wird ja jetzt irgendwie so um 15 Uhr dunkel aktuell. So, alles klar. Anmoderation kurz, Folge lang. Ich höre eure Feedbacks und gebe mir natürlich Mühe, das umzusetzen. Das heißt, ja, Anmoderation Ende, ab in die U-Bahn. Und dann hören wir uns gleich dort mit dem Kollegen. Achso, Fun Fact noch. Er meinte so, ja, wo denn am Alex treffen? Ich meinte so, ja, Weltuhr. Und dann musste er lachen. Er meinte, ey, da treffen sich die ganzen Touris. Lass mal bitte bei McDonald's treffen. Ich so, das ist okay. Alles klar, cool, können wir machen. So, ey, wir hören uns gleich von dort. Ciao, ciao.
Yo.
Hey, Mann.
Grüß dich.
Alles gut?
Na klar.
Cool.
Maske aufsetzen, weil der war noch. Eigentlich müssen wir in der S-Bahn fahren.
Ja, stimmt. Ey, ich habe mich gerade so drauf eingestellt, dass wir rausgehen.
Wir können auch rausgehen, mir ist es egal.
Alles gut, lass S-Bahn fahren. Fahren wir nach Osten.
Genau, Richtung Osten.
Cool. Kleine Reise Richtung Osten. Okay, was sehe ich? Ich sehe eine volle S-Bahn, die abfährt. Ich sehe einen Polizeihubschrauber womöglich. Oh, und ich sehe, dass ich meine Maske abgenommen habe, obwohl das hier nicht erlaubt ist. Hey, und ich sehe einen Stromkasten, auf dem drei Buchstaben stehen. Kannst du mir mal sagen, was das ist?
Das ist ein kleines, feines Bombing von jemand aus meiner Crew. Vielleicht sogar von mir, keine Ahnung.
So wie es aussieht, habe ich jemanden im Verdacht, der das gewesen sein könnte. Ich müsste mal schauen, ob ich die passenden Schuhabdrücke daneben finde. Aber da können wir vielleicht später mal noch drüber quatschen. Oh, sorry. So, wir sind jetzt hier nach Osten rübergefahren. Kannst du einmal kurz sagen, wo sind wir hier?
Wir sind aktuell im Bezirk Lichtenberg, eine Station weit weg von Ostkreuz. Wir sind noch nicht so mega tief im Osten, aber schon ist schon Osten. Doch, ist Osten.
Ja.
Generell, warum sind wir hier?
Ja.
Weil ich hier eine gewisse Zeit meines Lebens gewohnt habe. Und ich hatte ja im Vorfeld einen Zeitungsartikel geschickt und zu dem Ort, wo wir da gebastelt werden, kleiner Spoiler, da laufen wir jetzt hin. Ja, und hoffe, dass wir auf dem Weg halt ein kleines Gespräch führen.
Sehr, sehr cool. So, sollen wir einmal ganz klassisch einsteigen? Wer bist du? Wie heißt du? Was machst du?
Ja, also ich bin ein ganz normaler Mensch und gleichzeitig auch Sprüher, Wute. Ja, Wute ist mein Pseudonym seit fast schon jeher. Hab gestartet mit einem anderen Namen, bin aber auch Papa. Gehe ganz normal zur Arbeit und habe mein Päckchen zu tragen wie alle anderen.
Wie kam unser Kontakt zustande?
Unser Kontakt kam zustande bei Instagram. Ich weiß nicht genau, ob du einen Kollegen von mir angeschrieben hast. Ich hatte mich halt mit Spoara darüber unterhalten.
Ach, den kennst du auch, oder was?
Den kenne ich auch, klar. Der hat mich doch auch erwähnt in deinem Interview.
Ah, okay.
Hörst du dir deine Interviews nicht an?
Warte mal, in welchem Kontext hat er dich erwähnt?
Weil ich zu der Zeit, wo ich sehr aktiv war, so auch am Wochenende Stellen zu finden, so Lost Places und so, habe ich ihm halt immer viel zugeschanzt oder habe ihm halt, weil ich ja weiß, also für mich war immer wichtig bei so einem Lost Place, dass die Leute qualitativ damit umgehen, also da nicht rumrennen und ihre Dosen leer tecken etc., das hat er auch erwähnt. Und da ist halt Spoara natürlich ein guter Ansprechpartner, weil er halt, der geht ja teilweise erstmal hin, fotografiert seine Spots und erarbeitet dann Konzept. Also das kannst du ja besser gar nicht wünschen.
Ja.
Und dadurch haben wir da schon oft zusammengearbeitet. Er hat mich angerufen. Ich habe ihn neulich eine Turnhalle, sag mal so, da ist eine leerstehende Turnhalle, ich habe keine Zeit, die zu machen. Da habe ich mir gesagt, hey, hast du die Adresse? Guck, was du draus machst. Vielleicht geht's klar, vielleicht nicht so. In dem Zusammenhang haben wir schon öfters zusammengearbeitet.
Ach, krass. Du fragst, hörst du deine Sachen gar nicht? Wenn ich aufnehme, bin ich tatsächlich super fokussiert und probiere irgendwie das Interview zu leiten. Wenn ich das hinterher schneide, höre ich es tatsächlich noch 2-3 Mal. Aber okay. Ich habe gerade die Dots überhaupt nicht connected, dass er von dir gesprochen hat und so. Krass.
Okay, jetzt weißt du.
Ich habe auch einmal eine Folge in Köln gemacht mit dem Achso. Und der meinte auch, ja, dann habe ich irgendwie mit ein paar Leuten aus Berlin und so. Und ich habe es irgendwie super vercheckt. Und irgendwann kam dann jemand um die Ecke und meinte so, Alter, deine gesamte Nachbarschaft ist voll mit den Sachen von Zu Cool. Und der war ja auch mit dem Achso unterwegs.
Ja,
so,
wie mehr,
ah, ja. Ah, was? 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 So, hab ich gar nicht
also
geschnallt.
Graffiti ist ein Dorf, kann man nicht anders sagen. Auch wenn es natürlich extrem viele Leute machen, unterm Strich kennt sich immer irgendjemand, kennt irgendjemand und dann schließt sich der Kreis und ist ja auch der Coole. Ist ja Graffiti connected, Graffiti verbindet.
Aber nicht nur, ne?
Ja klar, Graffiti kann nur spalten, weil viele Alpha-Männchen und auch hinter einem coolen Style kann sich ein Arschloch verbirgen, andersrum kann sich hinter einem Pissbild, wo du jetzt eigentlich denkst, boah, was ist denn das für ein Lappen so, kann sich echt ein cooler Dude verbergen, so. Sieht man halt erstmal nicht. Man hat ja erstmal nur das Bild. Wenn man jetzt nur das Bild sieht, heutzutage geht ja so immer schnell, da hast du schnell zu einem Bild und Gesicht. Dank Websites, Instagram und so.
Ich habe das Gefühl, dass zu viel Nähe oft Distanz schafft. So, wenn man jetzt ein Writer ist, angenommen du bist Writer aus Berlin und du fliegst jetzt nach Buenos Aires und connectest dann mit irgendeiner Crew von dort, dann sagen die, Dicker, da ist einer aus Berlin am Start, wie krank ist das denn, wie geil. Ne, und ähnlich wie es beim Fußball ist, Schalke Dortmund, direkt nebeneinander, zu nah, zu groß, um nebeneinander zu koexistieren, hat man es dann, wenn man nicht genug Platz hat, ja, einfach, dass man sich auf den Sack geht gegenseitig, ne?
Sicherlich. Also du wirst immer, wenn wir es jetzt mal in einem lokalen Kontext betrachten, du hast immer einen gewissen Konkurrenzgedanken. Du hast immer, da ist eine andere Crew, die macht mehr oder die macht weniger, die macht eine Stelle, die du machen wolltest. Da ist ein Sprüher, der hat das gemacht, was du machen wolltest. Da ist man auch, bis zu einem gewissen Alter oder bis zu einem gewissen Reifegrad war ich da auch immer so, dass ich mich natürlich geärgert habe, aber nicht über mich selbst, wie ich es heute mache, dass ich zu faul bin, eine Stelle, weißt du, wen? Früher hat man sich immer, oh, der ist doof, der hat meine Stelle gemalt. Der Scheiße, der war jetzt vor mir da, ist ja kacke. Aber letztendlich, wenn man darüber nachdenkt, war man ja selber nur zu faul, schneller zu sein als er. Weil wenn man schneller gewesen wäre, dann würde er sich ärgern. Weißt du? Aber man kann sich daraus auch wiederum Motivation ziehen, so, dass man sagt, hey, die machen gerade voll viel, ich muss auch nachlegen. So.
Weiter, weiter. So, wir haben uns jetzt mal von der Straße aus verdrückt und laufen hier so ein bisschen an den Bahnschienen entlang. Das heißt, wir haben weniger Hintergrundgeräusche und können deswegen wahrscheinlich ein bisschen besser quatschen. Ist angenehmer zu hören. So, ich habe einen richtig krassen Ost-West-Fimmel. Kannst du mir erzählen, wie war das damals? Du bist Ost-Berliner Kind. In was für einem Umfeld bist du aufgewachsen?
Also ich bin ja nicht aus der Generation, die da noch so einen starken Bezug hat. Also ich bin nur im Osten groß geworden, habe auch nur den Osten wahrgenommen. Und so viel später erst in den Westen, also in Bezug auf Graffiti, so viel später erst in den Westen gegangen, dass schon die meisten Sachen erforscht waren. Was ich meine, also ich bin jetzt nicht so einer, es gibt ja Generationen vor mir, Mauer frisch gefallen, die konnten halt rüber in die Yards und konnten sich da austoben und so ein Quatsch.
Ja.
Das ist ja das ist ja vor meiner Zeit passiert.
Ja, aber generell auch die Stimmung in der Stadt. Also wie war es in deiner Nachbarschaft, in was für einem Umfeld bist du aufgewachsen? Du hast vorhin gesagt, du bist auch ein Mensch und bist mittlerweile, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Papa.
Genau.
Ich meine, wie war es damals dort für dich aufzuwachsen und wie unterscheidet sich das von heute?
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es sich unterscheidet. Ja, schwierig. Also die Frage jetzt, ich kann ja erzählen, wie ich zu Graffiti gekommen bin. Aber wie ich aufgewachsen bin, also als ich groß geworden bin, bin in Hellersdorf groß geworden, die ersten 7 Jahre. Da waren auf den Hinterhöfen Sandberge. Da hast du im Modder gespielt. Mutter hat dir gerufen zum Mittagessen, dann bist du von dem Modderberg runtergestiegen zum Essen und dann wieder rauf.
Jo.
Weil da gab es keine Straßen, da gab es keine Bäume, das war alles frisch gebaute Platte. Da groß geworden, gegenüber von der Straße war die Grundschule, da bin ich hingegangen. Und ja, also kein Graffiti-Bezug, erstmal nur Kindheit. Es kam alles sehr spät erst.
Wie hat es denn mit dem Graffiti angefangen? Wie hat das gestartet? Ich habe schon eine Idee, wir haben vorher schon mal telefoniert und ich fand die Geschichte ganz cool, vielleicht magst du das ja nochmal erzählen.
Ja, gerne. Also es ist relativ ungewöhnlich, so habe jetzt ehrlich gesagt, auch wenn mich dafür manche vielleicht hassen werden, habe Beat Street und Wildstyle noch nie gesehen. Ich habe so in der 8. Klasse habe ich angefangen mit Ladendiebstahl und bin dann mal am Ball geblieben. Und eines Tages, hab dann eine Zeit lang so CDs und der wollte die CD oder jemand wollte Zigaretten, dann haben wir halt Zigaretten besorgt. Und da wollte jemand Sprühdosen haben. Ganz trivial. Und dann bin ich in den Baumarkt rein und habe dann 6 Dosen für den besorgt. Ja, und der hat die aber nicht gekauft. Und da hatte ich 6 Dosen an der Backe. Und das ging dann langsam los, so auch in der Gegend, jeder hat einen Spurnamen. Ich habe ja einfach dafür interessiert, was wollt ihr denn mit diesen Dosen? Warum will der Dosen haben? Also 6 Dosen, er malt ja nicht das Fahrrad an.
Ja.
Und dann ist es so entstanden, wie gesagt, irgendwie hatte jeder hatte zu der Zeit einen Sprühernamen. Ja, und dann haben wir uns da 3 Buchstaben überlegt mit meinem damaligen Kollegen André, ja, RNA. Ganz trivial so. Und ja, und dann haben wir da hinter so einem Kaisers erste Bild tagsüber gesprüht. Völlig dumm. Völlig dreist. Doch so lustigerweise nichts passiert. Es war tagsüber am Samstag. Es hat keinen interessiert. Ja, und das nächste Bild dann in Hellemitte, war so das Stadtzentrum von Hellersdorf. Ist dann auch noch nichts passiert. Beim dritten Bild ist dann erst was passiert. Beim dritten Bild auch tagsüber oder sagen wir in den Abendstunden. Wir hatten immer noch diese Baumarktdosen. Wir hatten ja kein Verständnis dafür. Es gab ja zu dem Zeitpunkt schon Fettcaps. Also es war ja nicht die Zeit davor, wo die Leute noch Caps sich zusammensammeln mussten, sondern die hatten ja schon, es gab ja an sich schon Fettcaps. So, Bild gemalt, Polizei kam, alle weggekommen, Schuh verloren und gar keinen Stress. Und dann habe ich gedacht, das muss schneller gehen. Das kann nicht sein, dass du mit diesem dünnen Strahl da irgendwelche Bilder ausmalen musst. Das kann nicht sein, das kann ich mir vorstellen. Weil ich habe ja dann auch schon Bilder gesehen an der Leine. Also ich habe ja dann schon, weil ich ja, wie gesagt, ich musste halt aus Hellersdorf Richtung Lichtenberg fahren mit der S-U-Bahn, beides. Und habe dann auch Bilder wahrgenommen, habe dann auch krasse Bilder. Es gab ja schon auch in Hellersdorf viele Buntbilder von bestimmten Leuten. Zu dem Zeitpunkt übelst gefeiert. Und habe das ja alles mitgenommen. Ja, und da gab es da diesen, rumgefragt, wo gibt es denn Dosenladen? Dosen muss ja woanders geben. Gab es diesen Fame City, hieß der damals. Das war
in
Friedrichshain. Aber da gab es dann halt auch so Gerüchte, ey, wenn du da hinfährst und musst du aufpassen, wirst du dann abgezogen. Willst du die Dosen, gehst du raus, Dose weg. Ja gut, hat man dann sich ein paar Leute zusammengesammelt, sind wir da hingefahren.
Aber hast dir Verstärkung geholt, um in Dosenladen zu gehen.
Im Team. Ja? Im Team ist man immer stärker. Und ja, dann gab es ja diese, wie ist die Dose damals? Aerosol Art. Das waren so die günstigsten. Damals, glaube ich, noch 4,60 Mark oder so. Oder umgedreht 3,80. Also irgendwie günstig. Also wenn man es umrechnet, es war ja früher alles günstiger. Wir wissen es alle.
Interessant, ne? Wenn man jetzt den D-Mark-Preis hört, denkt man sich, 4,60 ist viel teurer als heute. Aber ja, nee, war irgendwie halt so teuer. Nicht
zwei teilen.
Ja, ja.
So war das. Und dann, ja, letztendlich, das war mein Beginning auf Graffiti. Dann habe ich da auch eine eigene Crew gegründet mit ein paar, wo man dann gemerkt hat, okay, die haben auch Interesse für Graffiti. Ein paar Kids, die waren auch alle jünger als ich. Und dann haben wir da sogar einen Hellersdorf Rooftops gemalt.
Ja?
Ja, also völlig sinnfrei. Auf so einem Elfgeschosser, da guckt kein Mensch hoch. So. Wir mussten
ja, vor allen Dingen, wie groß du malen musst, damit das da irgendwer sieht.
Ja, es war sinnfrei. Es war absolut sinnfrei.
Ja, aber es war da.
Es war da, ja. Es war eine erste Erfahrung. Genau. Und dann habe ich, Ostbahnhof haben wir dann auch so einen Rooftop gemalt. Ostbahnhof. Und haben da auch so runtergeklettert mit einer Leiter, damit auf diesen Vorsprung vom Balkon runterkommt. Also ganz dumme Sachen so. Aber man fühlt sich dann in dem Moment groß. Also man fühlt sich ja dann...
Klar.
Krass so, das ist ja auch eine eigene Ausbildung. Genau. Ja, und so ging es dann weiter. Dann war ich auf der Fachabitur. Und da habe ich dann Scam, aka den König, kennengelernt. Der Gründer von CRN ist mit ein paar anderen. Und hatte dann dort den ersten Kontakt auch zu Don Schema, auch aus meiner Crew. Wir waren in der gleichen Klasse. Am Anfang hatten wir nicht so viel miteinander zu tun. Aber es hat sich dann entwickelt, dass ich mal mit zu den Leuten rausgegangen bin. Und jetzt kommt auch schon an sich die erste Besonderheit bei uns.
Aber warte mal, du warst dann schon Writer, bevor du die anderen kennengelernt hast,
genau.
Aber noch nicht mit denen zusammen. Und
genau.
Die haben vielleicht auch schon auf einem anderen Niveau gemalt, wenn ich das richtig verstehe?
Nee, ähnlich würde ich sagen.
Ah,
ähnlich.
Okay.
Wir hatten gleiche Altersstufe, ähnliche Entwicklung. Und ja, haben uns dann da einfach kennengelernt. Man hat dann halt, das war so die Zeit, wir hatten, unsere Tische waren komplett silberbunt. Da hat man diese Lackmaler immer bei MacPaper besorgt. Und dann waren alle Federtaschen waren und alles war voll mit. Ja. Da hast auf den Tischkanten hast du komplett wie so ein Hohlkar, alles war voll. Hast du immer woanders hingesetzt, damit du mehr malen konntest. So ist. Und so kriegt man es ja mit, wenn die anderen auch malen, du malst, dann hast man gleiche Interessen, gleiche Klasse, deshalb kommt man schnell in Kontakt, so ist ja normal.
Okay. Du hast schon immer einen Hang zum Illegalen. Kannst du dir herleiten, woher das kam?
Nee, also das kann ich bis heute nicht ergründen, warum oder wieso mich... Warum mir stehlen oder warum klauen, die sagen es mal ganz klar, warum das mir kein Problem macht. So. Wo andere vielleicht, ich wurde auch erwischt in Kindestagen, aber es hat mich nie davon abgehalten, Plus zu machen. Weil wer nicht Plus macht, macht Minus.
Ja, krass. mit was für einer Konsequenz man so Sachen dann machen kann. Das ist irgendwie spannend, weil ich habe auch schon mal geklaut und ich wurde erwischt und das war so demütigend, da mit diesem schimmligen Ladendetektiv im Büro zu sitzen. So, das wollte ich irgendwie nicht nochmal haben. Also mich hat es abgeschreckt.
Also das Gefühl dabei kann ich dir gar nicht beschreiben. Ich kann mich nicht erinnern, sagen wir mal so. Aber es hat mich jetzt nicht davon abgehalten, es muss einfach besser werden.
Ah. Das heißt, für dich war es eher ein Ansporn, dann zu sagen...
Auch, ja, klar.
Ja, okay.
Ansporn ist immer da, also auch beim Graffiti. Du probierst ja, also mein persönlicher Ansporn beim Graffiti ist ja auch, mich selbst zu beeindrucken oder mich selbst... Du hast eine Stelle und du willst dann dich selbst herausfordern, weißt du? Machst dir einen Plan. Man könnte an jeder Stelle einfach ein Pissbombing mit krumm schwarz malen. Schnell hingerotzt mit den Dosen heutzutage, bist du unter einer Minute fertig. Aber du willst ja, ich persönlich möchte halt das Maximum rausholen. Also möchte auch gucken, dass ich mehr mache, als man machen sollte. So.
Was am Illegalen fasziniert dich?
Was am Illegalen fasziniert mich? Tolle Dinge sind einfach illegal. Also zum Beispiel, ich möchte jetzt eine Wand bemalen, die kann ich legal nicht bekommen. Deswegen muss ich sie illegal bemalen, eine Stelle. Gibt es so Stellen. Ich habe auch schon für die Deutsche Bahn eine Brücke bemalt, aber die normalerweise kannst du ja nicht zu einer Stelle, die du unbedingt machen möchtest, kannst du nicht hin sagen, ich möchte jetzt bemalen, dann sagen die, ja, gerne. In Deutschland nicht. Und deshalb musst du die Stelle illegal malen. Das ist mir egal, ob sie illegal ist oder legal ist. Ist jetzt kein, ich mache es jetzt nicht, weil es illegal ist, sondern weil ich vielleicht diese Stelle haben möchte, weil ich das Produkt haben möchte. Oder weißt du?
Ja.
Die Illegalität steht da nicht im Vordergrund. Die nehme ich billigend in Kauf. Die ist für mich kein Hindernis.
Das ist irgendwie interessant. Könnte man ewig drüber diskutieren.
Und
ich kann
das
super gut nachvollziehen, was du meinst. So, ey, ich meine, die Stelle sieht einfach fünfmal besser aus, wenn du die jetzt gemacht hast. Warum soll ich die nicht machen?
So, ne? Genau, also wenn's
gibt es halt die anderen Gründe, die dagegen sprechen, nämlich finanzielle, gesundheitliche, blablabla Folgen.
Wenn es die Möglichkeit gibt, eine Stelle legal zu machen, dann probiere ich das nicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel, erst vorgestern war ich an einem Zaun. Das gibt ja jetzt gerade so die Neuerung, dass Leute ihre Grundstücke mit so Steinzäunen versehen. Das kommt aus Polen, das sind so Steinplatten, machen zwei Pfeiler. Und dann sieht es aus wie ein Zaun. Optisch so, hat so eine Steinoptik, aber es ist einfach nur ein Steinplatten zwischen zwei Pfeilern.
Habe ich noch nicht gesehen, aber ja, okay.
Ja, und die sind halt, ist Beton, oder ist, wie sie man nennt, ja, mit Dreier, keine Ahnung, ist Beton. Und da war ich jetzt kürzlich bei jemand, da war schon angebombt von irgendwelchen Crews und dann bin ich da hingegangen, habe gefragt, wie sieht's aus? Kostet euch nichts, wir machen unseren Namen ran, dafür halt ein bisschen geiler als das, was dran ist. Und so, ja, kriegen wir halt die Stelle ohne Illegalität. Ich könnte mich natürlich auch nachts hinstellen, könnte da nicht so viel Qualität reinbringen, bringt da wieder keinem was. Und so kann ich mich da entspannt, habe trotzdem ein Bild, was gesehen wird und umgehe in dem Fall den Illegalitätsfaktor.
Es ist interessant, wie du dich da durchnavigierst. Also wie du auf jeden Fall ganz, ganz zielstrebig zu dem Punkt, an dem du sein möchtest, auch hinkommst. Ja, ist irgendwie interessant,
ja, okay,
zu sehen, welche Mechanismen die Leute da so entwickeln. Jetzt hatten wir es vorhin schon von der CRN-Crew.
Genau.
Von den Anfängen, wie es angefangen hat. So, und habe ich jetzt noch mal ein, zwei Fragen dazwischen gestellt. Für was, Leute, es gibt ja einige Leute, die kommen nicht aus Berlin und die kennen sich nicht ganz so gut aus. Für was ist die CRN-Crew bekannt?
Also wir sind vor allen Dingen für unsere großen Streichbombings bekannt. Kann jetzt negativ und positiv bewertet werden, aber das ist so, dass womit man uns in Verbindung bringt hier im Osten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja.
Also jeder, der schon mal von der Warschauer Straße in Richtung Osten gefahren ist, der hat wahrscheinlich schon mal was von euch gesehen.
Wenn er nicht aufs Handy guckt und unsere Kippratenseite besucht, dann ja. Dann, also wenn er rausguckt, was ich jetzt mal eben früher raten würde in Berlin, würde auch jeder machen so, dann hat er wahrscheinlich schon mal was gesehen, ja. Also es ist schwierig, also gerade wenn du die Strecke fährst, daran vorbeizufahren, ist schwierig so, aber ja, ist so, ja.
Ihr sucht euch bewusst erste Reihe Spots, ja?
Erste Reihe heißt mit Leiter?
Erste Reihe heißt so, dass niemand, der durch die Stadt fährt, die übersehen kann. Kommst einfach nicht dran vorbei?
Nee, also der Ursprung hat es ja daher, dass es erste Reihe oft frei war. So, erste Reihe war ja frei zu einem gewissen Zeitpunkt, so.
Ah, okay. Vielleicht haben wir auch unterschiedliche Auffassungen von dem Begriff. Also ich meine mit erster Reihe Spot, so wie, weiß nicht, keine Seitenstraße, kein... Hinterm Sportplatz oder sowas ist.
Also suchen, also klar, ein Spot, der gut gesehen wird, ist natürlich erste Wahl. Klar, wenn der frei ist, warum nicht? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist ja gerade im Graffiti-Bereich beste Beispiel. Wenn sowas frei ist, dann probiert man den halt zu rocken. Und da ist natürlich so eine Sache, ein Roll-Up. Wenn man jetzt zweite Reihe malt, unten sind halt, ich bin ja meine untere Reihe, sollte immer, nicht für Bombing, sollte immer für Buntbilder da sein. Teilt wahrscheinlich die wenigsten mit mir in Berlin, aber, und zweite Reihe, gut, wenn man da einen Schacht mit Leiter und Buntbild, ich habe auch bei mir zweite Reihe Buntbilder. Aber wenn man da groß streichen kann, wie die Stelle frei ist, warum nicht? Könnte ich natürlich auch ein paar Enthusiasten hinstellen und dann alles mit Dose wegfüllen, wenn sie richtig real sein wollen. Aber ich finde ein Streichemedium, wenn es gut gemacht ist, die Rolle als Medium gar nicht verkehrt.
Ich bin kein Ur-Berliner, das heißt, ich bin jetzt nicht mit euren Pieces aufgewachsen oder so, da kennen die jetzt seit der Muttermilch. Trotzdem habe ich ja probiert, so ein bisschen rauszufinden und zu schauen, okay, wer ist denn eigentlich alles in der Crew? Und weil ich das jetzt nicht im Crew-Verzeichnis der Stadt Berlin nachlesen kann, habe ich da ein bisschen durchgepflügt. Mir ist aufgefallen, dass jeder von euch eine krasse individuelle Klasse hat. Also du kannst jeden von euch, ich weiß nicht, ob jetzt jeder die Streiche-Bombings auch macht und feiert, aber du kannst jeden von euch an Zug stellen, du kannst jeden von euch an die Fame stellen und sieht irgendwie, alles, was ich gefunden habe, sah einfach fresh und juicy aus. So, habt ihr euch gegenseitig gepusht oder ist es einfach Zufall, dass sich alle so entwickelt haben?
Erstmal danke für die Props. Bei uns ist die Besonderheit, wir haben uns ja relativ spät kennengelernt, aus verschiedenen Bezirken und dadurch auch aus verschiedenen Freundeskreisen. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir in der gleichen Hood gewohnt haben und uns da sozusagen vereint haben zu einer Crew, sondern wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe Scam im Fachabitur kennengelernt, bin dann mit in seinen Freundeskreis gewandert. Da sind viele auch aus, die jetzt in unserer Crew sind. Und deshalb würde ich unsere Crew insgesamt, auch die Leute, die dann danach noch dazugekommen sind, auch aus Hellersdorf noch dazugekommen sind, ich würde uns auch gar nicht so als Posse, wir sind einmal ein Freundeskreis. Also das beschreibt es am besten. Wir sind ein Freundeskreis und da sind auch ganz viele dabei, die auch gar nicht so richtig malen. Also die haben vielleicht irgendwann mal einen Sprühernamen gehabt, weil es halt Mode war. Du hast einen Writer-Namen gehabt, aber die könntest du ja nicht an der Wand stellen. So. Aber die, ja, wenn wir dann zusammen
sind
grillen,
dann sind auch Start. Member von Clubratten?
Oder? Ja, na klar, die sind...
Ach, krass.
Ja, klar.
Das ist eine Gang.
Ja, auf jeden
Fall. Leute, die gar nicht... Okay, cool. Ist auch irgendwie interessant zu wissen. Dass,
also deswegen, alle also Crew, da zählen halt auch, wie gesagt, Leute dabei, die selber nicht sprühen, aber die halt Freunde sind. Und einem von meinen Bildern halt rein Crew und Familie. Und das ist ein Statement, was ich so mir auch tätowieren würde. Also da gar kein Problem mit.
Ich erinnere mich gerade, ich glaube, Sirem.
Ja.
Über ihn ist unser Kontakt zustande
auch, gekommen. Genau, okay, stimmt, ja, hast du recht.
So, ich glaube, er hat mir geschrieben oder ich habe ihm geschrieben, so irgendwie hat man sich gegenseitig geschrieben und ich habe rausgefunden, dass er bei euch in der Crew ist, so, surprise. Und,
echt, ey?
So, ah, na nur. Und dann habe ich gefragt, ob wir vielleicht mal irgendwie was zusammen starten wollen und er meinte, ganz demokratisch und das ist mir super im Gedächtnis geblieben, okay, ich gebe das mal in die Runde. Das hat einen ganz basisdemokratischen Eindruck gemacht, so wie, okay, ich bespreche das mit den Jungs, wer Bock hat, kann, wer nicht, nicht. Ich fand das irgendwie interessant, diesen Entscheidungsprozess.
Ja, er hat mich dann noch angeschrieben. Ist natürlich auch ein bisschen doof, dass ich daraus dann auch so viel Persönliches von mir einfließen lasse und dann keinen Crew-Ding daraus gemacht habe.
Ja, so gut. Ich meine, Plus können wir immer noch machen. Ich meine, jeder, der Bock hat, so ist herzlich eingeladen.
Ja, also will da auch niemand Rücken fallen. Danke nochmal an Sirem. Ja, er hat mich gefragt und meinte halt, ja, du bist gerade was für den Graffiti-Bereich einer der Aktiveren. Es sind viele aktiv und alle sehr aktiv und freue mich auch, wenn immer... Auch Sirem hat jetzt gerade wieder so eine Hochphase, dass er da viel macht bei sich. Finde ich super, also absoluten Respekt davor. Da hat ja jeder mal so seine Phasen und klasse. Ja, und der hat mich einmal gefragt und ich habe dann auch noch jemand anders Rücksprache erhalten. Ja, und die Entscheidung ist einmal gefallen. Und wir sprechen jetzt auch über die Crew.
Ja, okay. Ja, an der Stelle vielleicht von mir auch nochmal. A, vielen Dank für den Kontakt, Sirem. B, jeder von euch Jungs hat noch Bock drauf, mit mir zu quatschen. Ich freue mich natürlich auch. Also... Einladung steht auf jeden Fall. Jetzt hatten wir es die ganze Zeit von der Crew. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, wer hat mehr Schuhe, du oder Weem?
Weem hat definitiv mehr Schuhe.
Ah, ja.
Weem hat auch viel, viel mehr Buntbilder. Ja.
Der bleibt einem im Gedächtnis, ne? So wie er malt, ist ein sehr zugängliches Graffiti. Ein sehr schönes, sehr zugängliches und wie ich finde auch sehr cooles Graffiti.
Ja, auf jeden Fall. Also da auch noch Pops an alle. Ja, und das, wie gesagt, das ist ja das, was ich meine. Zum Beispiel, Weem ist auch erst später zugestoßen. Einfach da rein durch Graffiti und ist dann halt auch zu einem Freund geworden, wo andere vielleicht vorher schon Freunde waren und dann hat sich dann über Graffiti nochmal anders vereint. Also das ist halt so, der Mix macht es bei uns. Das finde ich ganz geil. Und unserem Crew-Chat wird auch ganz wenig über, also auch Graffiti, klar, aber wird auch über so viel anderen Blödsinn gequatscht. Also wir sind da halt, ich finde es absolut cool, so wie es ist. Jetzt durch Corona sieht man sich halt nicht so oft, sonst würden wir halt auch zu Weihnachten, würden wir ein Weihnachtsessen zusammen machen. So eine Sache, das wäre ganz normal, aber jetzt durch Corona halt ein bisschen schwierig. Aber man trifft sich auch zusammen am Corner und 12 zusammen Bier. Das ist auch ganz normal, dass man am Freitag irgendjemand fragt, ist einer am Corner? Fertig. Und dann finden sich da schon welche.
Ja, klingt wie eine intakte soziale Struktur und nicht nur wie Komplizen.
Nee, auf gar keinen Fall. Also nicht Komplizen. Klar, man hat seine Geschichten zusammen. Auch spannende Geschichten. Also da möchte ich keiner vermissen. Man hat auch seine Tiefen, auch ganz klar. Aber man steht auch noch füreinander ein und dann unterstützt man sich auch.
Ich habe das Gefühl, ich unterbreche dich immer mit meinen Zwischenfragen, wenn du dabei bist, zu erzählen, wie sich so die Crew entwickelt hat und so. Wo haben wir vorhin aufgehört? Wo ging es weiter?
Das fragst du mich, wo wir vorhin aufgehört haben. Mhm. Weiß nicht ganz genau. Wir sind auf jeden Fall hier.
Dass du die Jungs kennengelernt hast? Also nicht wo lokal, sondern wo in deiner Crew-Geschichte haben wir aufgehört?
Genau, ja,
das hast du dann Scam und so kennengelernt.
Genau.
Und dann bist du dazugekommen. Das war's.
Genau, und die waren ja, wie gesagt, schon im Freundeskreis bei sich in Zeuthen verwurzelt. Und dann ist man, dadurch, dass ich dann dort in den Freundeskreis auch mit reingekommen bin, auch immer dorthin gefahren, von dort wiederum in die Stadt zur Party gestartet. Und wie die S-Bahn aussah, kannst du dir vorstellen.
Jo.
Also teilweise mit Schleifstein an einer Scheibe gehangen und da Doppelscheibe gekratzt. Ganz normal.
Ey, okay.
S-Bahn surfen, war alles möglich zu der Zeit. Du konntest die Türen aufmachen, du konntest zwischen den Bahnen während der Fahrt eine Front malen.
Also hast du gemacht?
Ich war dabei, ja.
Bist du auch S-Bahn gesurft?
Ja.
Würdest du das Leuten empfehlen?
Nein. Das ist halt dumm. Also damals, man darf nicht vergessen, damals zwischen den Bahnen gab es, weil diese waren diese roten Toaster, gab es vorne einen Griff, also eine richtige Griffstange.
Ja.
Das war nicht eine kleine Kante oder so, das war eine Griffstange. Und die Türen hatten damals Außengriffe, da konntest du dich ganz anders festhalten.
Okay.
Also, ganz schwieriges Thema, möchte ich gar keinem empfehlen. S-Bahn surfen ist dumm. Auch viele Dinge, die ich in meiner Vergangenheit getan habe, waren dumm, waren einfach dumm. So. Im Schacht weghocken, wenn die S-Bahn fahren, so und den Kumpel in der letzten Sekunde wegziehen, weil er ist zu weit rum um die Säule. Dumm, so. Also, ihn wegziehen war nicht dumm, aber da überhaupt sich in die Gefahr zu geben, war dumm, so.
Ah, fuck. Ey, du hast mir im Vorfeld auch ein Video von euch geschickt von 2006 aus dem Schacht.
Genau.
Ah, okay. Ja, ihr habt euch da unten drin viel rumgetrieben dann.
Ja, das war Nordbahnhof. Zu der Zeit war die Abstellung war gesperrt, weil sie die Eingänge, glaube ich, gebaut haben. Da stand keine S-Bahn drin, aber da konntest du einfach drin rumlaufen. Weil halt dadurch, ist nicht meine Gegend. Anhalter war es, glaube ich, Anhalter. Ja, der normale sitzt da in dem Kabuff mal irgendein S-Bahn-Mensch drin. Der saß zu dem Zeitpunkt nicht drin, weil keine S-Bahn da stand. Das heißt, wir konnten da tagsüber im Schacht rumsprayen und streichen und hast du nicht gesehen. Ja, war schon ganz geil.
Bisschen geil.
Ja, Flavor. Also das sind nur so Punkte, die möchte ich nicht missen. Ja, und da hatten wir halt, glaube ich, wenige Wochen davor habe ich die Kamera gefunden in der S-Bahn, mit der man halt diese Nachtaufnahmen, 2006, weil da gab es halt noch keine geile Technik so.
ISO-Wert 5000.
Ja, ey,
so krass, was sich in den letzten 10, 15 Jahren dann getan hat.
Ja.
So technisch.
Und da haben wir halt dieses Bild einmal. War relativ easy. Die S-Bahn ist vorbeigefahren, konnte dann zwischendurch immer malen. Ging fit.
Du hast ein, oder was heißt, ich hätte jetzt fast gesagt, du hast ein eigenes Rechtsverständnis, aber nee, also du hast kein schlechtes Gewissen, wenn du klaust und wenn du einen Spot geil findest, dann hast du auch Lust, den zu machen. Wie fühlt sich das an, wenn du in den Schacht gehst? Also spürst du die Gefahr? Sagst du, ey, das ist eigentlich ein bisschen dumm, was ich gerade mache? Oder sagst du, ey, das ist absolut goldrichtig und genau hier gehöre ich hin?
Boah, also ich war schon lange nicht mehr im Schacht, aber ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch, bin auch sehr, sehr, naja, ich nehme halt alles auf. So, ich bin auch hektisch, bin auch schnell, aber guck mich halt, ich nehme alles auf. Ich saug alles auf um mich rum an Informationen und guck mich halt um und dann sehe ich halt, wenn ein Signal auf grün steht, da kommt jetzt gleich was, weißt du? Also du kannst ja, wenn du im Schacht bist, dich ein bisschen auskennst, du läufst ja nicht auf der befahrenen Strecke, da gibt es ja immer Teile dazwischen und wenn du die Signale verstehst, dann siehst du ja, wo eine Bahn kommt und wie das abläuft.
Ist gerade das, was Spaß macht? Das so wach sein und so im Moment sein?
Definitiv. Also den Körper fit halten, sich geistig fit halten, das fetzt auf jeden Fall. Eine Grenze zu überschreiten, fetzt immer. Aber ich will ja nicht, also wenn ich jetzt mein Leben riskiere, dann mache ich es nicht. Also das wäre für mich ein No-Go, gerade jetzt, wo ich Kinder habe. Das geht nicht mehr. Also ich würde jetzt nicht eine Stelle malen, wo ich jetzt aufpassen muss, weil da ist direkt befahrene Strecke dahinter. Ich will jetzt hier einen Spot malen, dann spare ich mir den Spot. Klar, also da müssen wir jetzt ganz klar eine Grenze stecken. Aber die meisten Sachen sind ja halb, sind meistens sehr machbar, wenn du ein bisschen aufmerksam bist. Also es gab schon so Situationen, kann ich mich erinnern, da waren wir auch einmal hier ein Stück weiter runter Richtung Wuhlheide. Wir haben zweite Reihe gemalt, Kollege sollte checken. Ja, der hat aber uns beim Malen zugeguckt. Und da kommt der IC an.
Ja, oh shit.
Und dann haben wir den gesehen, wir schnell runter von der Leiter und weggesprungen. Und dann fährt er halt den vorbei. Ein IC ist ja auch, der ist ja leiser, das ist ja gar nichts. So sowas, aber eher selten. Also, dass ich wirklich mich in Lebensgefahr gebracht habe durch Graffiti, ganz, ganz selten.
Besser ist?
Definitiv. Also, toi, toi, toi.
Andere Gefahren gab es schon. Ich hätte es rein in meiner Dramaturgie ein bisschen später angesprochen, aber wir stehen jetzt ja an einem Spot, den du nicht ganz ohne Grund ausgewählt hast.
Genau, die Strecke hier. Weil mein erster großer Bast, ich hatte dir vorher einen Zeitungsartikel geschickt und der hängt mit diesem Spot zusammen. Hinter uns ist eine S-Bahn-Brücke oder speziell ist es eigentlich eine Regiobrücke, aber da ist in der Nähe von einer S-Bahn-Strecke und deswegen, ja, man sieht jetzt das Bild nicht, was dran ist. Es ist auch immer noch dran, aber es ist zugewuchert.
Ja, und es ist dunkel. Es ist dunkel. Wir haben diese Jahreszeit, in der nur wenige Sachen Spaß machen.
Genau. Na, eigentlich ist für uns der Vorteil. Also rein theoretisch könnte man die Stelle jetzt malen. Du siehst ja, wie dunkel es dort ist. So, und wir hatten, die Geschichte dazu ist folgende. Wir hatten, ich und Scam und Terz, haben uns die Stelle ausgesucht, haben den Tag vorher vorgestrichen. Das wird uns später noch zum Verhängnis. Haben dann nächsten Tag, bin ich schon mal ran. Und die anderen hatten keine Zeit, aber ich wollte was mit Background machen und so. Ich dachte, ist nicht weit weg von dem, wo ich früher gelebt habe, von dem Hochhaus. Also einfach hin und wollte dann was machen, wie gesagt. Und während des Malens kamen dann so Schrottdiebe. Kam unten an der Strecke entlang und ich war ein bisschen, was sind dunkle Gestalten? Die haben dann auf Polnisch irgendwas, nur Polizei. Und ich dann, ja, alle cool. Bin dann aber abgehauen, habe mein Zeug gepackt und abgehauen und bin auf der Strecke weggelaufen. Hm. Nächsten Tag, gleiches Spiel, die Jungs waren diesmal dabei und wir haben zu Ende gemalt. Und während wir gemalt haben, haben uns die ganze Zeit die Bullen beobachtet. Die haben uns in Falle gestellt.
Shit.
Ja, und wir
waren
haben
die wegen der Schrottdiebe da eigentlich?
Nee, die waren wegen uns da.
Aber waren wegen euch da?
Ja, auf jeden Fall.
Shit. Wir laufen jetzt noch mal einen Meter, um hier nicht ganz einzufrosten. Hast du rausbekommen, warum die gerade auf euch, gerade an dem Tag gewartet haben?
Der Grundgedanke von mir, wir haben es natürlich nicht jetzt fest rausgefunden, aber wir haben uns gedacht, dass es wegen Vorstreichen, dass die einfach gedacht haben, okay, hier wurde vorgestrichen, jetzt kommt morgen jemand und wir waren zu dem Zeitpunkt absolut mega aktiv, wir haben Sturm und Drang gehabt und vielleicht konnten sie Rückschlüsse daraus ziehen, Gegend, okay, das könnten jetzt vielleicht die sein. Ja, dann aber
die Info muss ja auch bei der Polizei angekommen sein. Ne? Ich meine, es ist irgendeine Brücke irgendwo in Berlin. Und dass da jetzt vorgestrichen wurde, das muss ja jemand mit einem kundigen Auge gesehen haben.
Ja, die Suche fährt ja auch nach Hause. Also die fahren ja mit der S-Bahn nach Hause und sehen den Scheiß. Verpfiffern uns keiner,
ja,
auf keinen Fall.
Glaubst du, ja, okay, krass. Glaubst du, da hat ein kundiger Polizist dann
auf jeden Fall
das Auge drauf geworfen?
Also jetzt mal um den zum Beispiel, der wohnt in Mahlsdorf. Wenn der mit der S-Bahn fährt, hatte neulich mit dem zu tun für ein anderes Verfahren. Der hat mir sofort erzählt, hier hast du wieder ein Ding gemacht und da hast du wieder ein Ding gemacht. Die sehen ja sowas, die sind da versiert, also die sind ja in der Materie drin so. Die können dir wahrscheinlich über manche Sachen besser erzählen als du selber, die haben ja viel größeren Blickwinkel. Allein, dass die sehen ja alle Züge, die gemacht werden, die haben ja viel besseres Verständnis, wer wo wann aktiv war. So. Mhm. Aber jetzt nochmal zu der Stelle, sie waren dann,
ja.
Die doofe Entscheidung, die wir dann getroffen haben, war, nicht über die Line eine Station weiterzulaufen und dann zu uns, wäre nichts passiert. Nein, wir sind rübergeklettert über den Zaun, jetzt da wo wir jetzt langlaufen. Weil mein Auto zu dem Zeitpunkt, bin direkt von Arbeit gekommen, war hier hinter dieser Kleingartenanlage geparkt. Und jetzt laufen wir gleich da lang, wo wir dann letztendlich auch geballert wurden. War halt auf diesem Weg zwischen den Kleingärten.
Kamen sie
von hinten und von vorne.
Ich wollte gerade sagen, du kommst nicht raus.
Genau, kam von hinten und von vorne. Einer von uns hat dann probiert, in die Kleingärten zu rennen, hat es aber dann nicht geschafft, haben sie auf dem Dach dann geholt. Und die haben abgeschlagen. Die haben sich High Five gegeben, haben sich richtig gefreut. Du hast richtig die Freude.
Wir haben sie.
Ja, richtig, haben abgeklatscht und jetzt haben wir was geschafft. Also wie, als wenn sie ein Fußballspiel gewonnen haben.
Ah, ja, okay, dann, das heißt, sie waren hundertprozentig genau wegen euch dort.
Ja, das wirklich. Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Okay.
Wir sind ja vorhin an einem Bombing hier unter der Brücke lang gelaufen, was ich dir gezeigt habe. Das Bild haben die ausgekrost.
Die Polizei?
Eine Woche zuvor, ja.
What?
Das haben wir dann tagsüber ausgebessert. Und dann haben die, während wir vorbeifahren in Handschellen, die haben natürlich Aufnahme, Beweise sichern.
Komm, wir laufen da lang.
Dann brauchen wir nicht an der S-Bahn laufen.
Yo. Ja, krass. Das heißt, genau hier ist es passiert. Ey, ich werde auf jeden Fall den Artikel verlinken. Er heißt Immer wieder Lichtenberg oder Immer wieder in Lichtenberg. Kann das sein?
Ich glaube, warte mal. So hast du in Berlin Graffiti benannt, aber...
Ah, ja, okay, das war einfach nur eine Polizeimeldung. Ja, ich hätte es eigentlich ja später angesprochen, aber einfach, weil wir gerade schon bei dem Thema sind. In dem Artikel wird erwähnt, dass jemand probiert hat, eine Malvorlage zu verspeisen.
Ja, also, das war...
Was war das?
Spoiler-Alarm, das war ich, aber lass mal ganz kurz in der Story dein... Also wir sind jetzt genau dort, wo wir dann hier auf dem Boden lagen, wo wir dann halt... Die Polizei freut sich, wie ein kleines Kind gerade hier ein neues Lego-Set bekommen hat und sind dann ins Auto geführt worden und weitergefahren. Und während wir an dem großen Bombing vorbeifahren, da haben sie noch so erzählt, ja, das haben wir euch ja letzte Woche nicht erwischt. Da haben sie 3 Tage dort gewartet, haben unser Bild ausgekrost, um uns dann nachts dort zu cachen beim Ausbessern. Also haben uns doch eine aktive Falle, also wirklich ein Stück Kuchen ausgelegt, das gekroste Bild. Weißt du, was ich meine? Ein Stück Krümel, damit wir das dann hinkommen und dann ausbessern. Es würde nach aktueller Rechtsprechung würde es gar nicht gehen. Selbst wenn ich das Bild ausbessere nachts. Das ist ja schon bemalt so. Es wäre schwierig, aber ist eine andere Geschichte. Ja, lustig. Dann halt auf der Wache.
Machen die sich damit nicht kriminell?
Ja, dann kann ja keiner beweisen. Natürlich machen sie sich kriminell. Es ist so.
Aber ein Polizist darf ja keine Straftat begehen, um damit andere Kriminelle zu fassen.
Ein Polizist darf auch nicht tolerant eine Straftat in Kauf nehmen, wenn ich das Gleisbett betrete. Er müsste mich sofort, als ich jetzt das Gleisbett betrete, sofort sagen, ey, runter da. Polizist darf auch nicht billigend in Kauf nehmen, wenn du an den Zug rantrittst. Der müsste sich sofort aufhalten. Aber er nimmt sie erstmal in Kauf, damit du wirklich eine Straftat begehst, für die er dich dann belangen kann.
Ich würde gerne wissen, oh Gott, Alter, hier kommen immer Rechtsfragen auf, die ich dann nicht beantworten kann mit meinem Halbwissen.
Da gibt's, da kommt also, der, da wird ja immer rauskommen
in von wegen Kriminalität, ne, bei großen Verbrechen und so, dass man dann wartet, bis sie die Übergabe machen, dass ja, man dann zuschlägt und so einen Scheiß.
Ja, würde ich mich auch mit gefährlichem Halbwissen.
Bis zum Ghetto. Ja, also Grauwert 303 Halbwissen Podcast.
Ja, bleiben wir mal also dann wie auf der Wache und da war halt der Moment. Ich hatte eine Skizze dabei, von der man hätte Schuss feuern können, was ich genau an der Wand gemalt habe. Und die halt gedacht, Klo ist nicht in der Nähe, aufessen. Hatte auch eine essbare Größe.
Wie groß war es? So ein DIN A5, DIN A4?
DIN A5 Block, nein, war eine kleine Skizze, so ein kleiner Schnippel. Problem war, dass der Polizist gesehen hat, gleich mit Zangengriff an meinen Mund und es verhindern konnte. Egal. Hätten wir Corona gehabt, hätte das wahrscheinlich nicht gewagt, aber.
Ah je.
Ja, war lustig in dem Moment. Letztendlich, es ist ja auch nicht so weit rumgekommen. Klar, wir haben eine hohe Geldstrafe bekommen, dafür, dass das Bild noch steht und dafür, dass eigentlich keinen interessiert. Finde ich 6.000 Euro im Nachhinein unfair und auch keine 6.000 Euro, die ich jetzt irgendwohin zahlen muss oder ist keine, die kriegt niemand. Die kriegt jetzt kein gemeinnütziger Verein oder so. Die kriegt einfach eine Strafe, wirklich. Also.
Ja, aber das Geld wird ja auch irgendwann wieder umverteilt.
Ne? Ja, gut.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt zweckgebunden ist für Graffiti-Prävention oder irgendwie so ein Krimskrams. Aber irgendwo landet das Geld, ja. Wir hatten das vorhin auf dem Weg schon in der S-Bahn. Da hatten wir einmal kurz gequatscht, so dieser riesengroße Staatsapparat. Und wo bleiben die ganzen Gelder? Könnte das nicht besser verteilt werden? Das ist eigentlich auch mal interessant rauszufinden, wo landet so eine Kohle dann? Ne?
Ja, interessant wäre es sicherlich, aber ich glaube, das wird niemand so einfach rausfinden. Irgendwo wird immer ein Teil versacken. Aber ist auch, glaube ich, jetzt viel zu politisch. Da können wir auch wieder bis ins Tausendstel runter talken.
Rechts, links?
Ich muss gerade überlegen, hat sich viel verändert. Ich habe hier mal gewohnt. Aber wir können auf jeden Fall hier langlaufen, dann sind wir wieder an der S-Bahn. Oder wir laufen hier links, ist ein bisschen ruhiger.
Links ruhiger ist gut.
Gut, dann musst du aufpassen, weil manchmal gehen hier Gassi.
Du bist tatsächlich sehr aufmerksam und sehr umsichtig.
Ja, muss man ja sein. Also nicht bloß für Stellenfindung, auch für alles, was sich so bietet, weißt du? Ne? Ich bin bei uns auch bekannt dafür, dass ich immer Leitern finde.
Wie, dass du immer Leitern findest?
Ja, wenn jemand losgeht und wir brauchen Leitern, dann gehen andere los, kommen wieder, hab nichts gefunden, dann gehe ich halt los und finde drei. Ja, um es jetzt mal grob zu übertreiben, aber es ist schon auch vorher gekommen, dass ich dann losgezogen bin und das richtige Werkzeug gefunden habe.
Lohnt sich, mit dir malen zu gehen, sagst du, ja?
Malen gehen lohnt sich immer. Ob jetzt mit mir speziell, kommt an, wer mit mir malen geht.
Da ist vorhin der Name von einem bestimmten Polizisten gefallen. Ja. Und der ist auch schon in unserem Telefonat gefallen. Warum wird gerade der öfters erwähnt? Warum kennst du gerade ihn namentlich?
Der ist in unserem Telefonat gefallen? Eigentlich nicht. Aber ist egal, ist der von der Soko und der sitzt im Ostbahnhof und ist da der von der Soko.
Okay, von der Sonderkommission.
Ja, die sich nachts im Busch legen und die S-Bahn-Leute. Also die ist speziell für die S-Bahn, also Bundespolizei, deswegen halt alles, was so Gleisbett, S-Bahn-Strecke.
Ah, okay.
Weil der wird jetzt keine Falle machen für das Stromhaus hinten in Pankow-Heinersdorf.
Und das wäre Sache der GIP.
Ach, nee, die GIP, das sind zwei Leute, gibt es gar nicht mehr so richtig. Aber so Halbwissen von mir, das ist Sache von der Polizei. Die GIP macht ja bloß Recherche, aber dadurch, dass man ja Sachen, also wenn die jetzt rausfinden, dass ich Sprüher XY bin, ist es extrem schwer, mir nachzuweisen, du hast das und das und das schon mal gemacht, wenn sie dich nicht live dabei erwischt haben. Mhm. So ist ja die aktuelle Rechtslage. Also ist ja auch meistens auch die Anwendung. Es findet ja in den seltensten Fällen auch statt, dass Leute für ältere Taten haftbar gemacht werden. Wir können hier lang laufen.
So, und du kennst deinen Namen? Er kennt deinen Namen, der
so, dadurch, dass, ja, wir standen, gut, dass er meinen Namen kennt, ist jetzt, wenn man ihn festnimmt, persönlich. Er ist auch an dem Tag, als ich das zweite Mal festgenommen wurde, ist er extra aufgestanden und nach Ostbahnhof gekommen. Ja, ganz lustig, der Typ. Ja, hat mich dann auch schon ein paar Mal bei privat, ich war bei Ikea, dann war er auch da, hat er mich gegrüßt. Und ja, ist halt, also ich bin nicht so ein Freund von ACAB. So, ich bin auch kein Freund von alle Cops sind scheiße so. Die machen ihren Job, die machen ihn manchmal zu krass so, denken, dass sie Killer sind, weil sie eine Knarre dabei haben. Die nehmen sich manchmal meistens 99% viel zu ernst. Das ist Fakt. Aber unterm Strich gehen die nach der Arbeit auch nach Hause. Wird denen jetzt nicht keine Krankheit ist bei den Hündchen so. Sie sollen ihr Ding machen. Am besten ist, wenn sie mich in Ruhe lassen. Und die meisten Bullen, ich weiß nicht, ob es bloß die Talk ist, aber die sagen ja auch, Graffiti ist cool, aber wir müssen euch ja festnehmen oder wir müssen ja, weiß ich nicht. Also er sagt auch immer, dass er meine Bilder feiert. Findet er cool. Er fühlt sich manchmal mit angepisst. Ich habe jetzt bei uns am Stromhäuschen, aber es ist halt der Tower, in Ding gerockt und da fand er halt Kacke, weil bei ihm vor der Haustür ist. Fand er nicht cool, aber ist halt so.
Aber warum? Also warum stört ihn das gerade da? Weil er es jeden Tag sehen muss und ihm das sein Versagen zeigt? Oder?
Nein, weiß ich nicht. Aber er ist Polizist, er muss halt sowas sagen.
Ihr scheint da beide einen relativ sportlichen Blick drauf zu haben. So wie ich mache, was ich mache, du machst, was du machst. So, und das ist jetzt halt, wie es ist.
Ich habe dem mal aus Spaß auch eine Weihnachtskarte geschrieben. Mit so ganz vielen CN-Bildern auf der einen Seite. So eine Klappkarte. Aber mehr so spaßig so, weil es halt Katz-und-Maus-Spiel so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so aus alten Gangsterfilmen, wenn sich so die Gangster so tagsüber auf der Straße, so Mafia-Film, sagen sich tagsüber auf der Straße guten Tag und abends gibt es Schießereien.
Krass.
Und so ist es ja letztendlich, so soll es so sein. Warum soll ich denn den ganzen Tag hier mit böser Miene rumrennen und in meine Bilder ACAB tecken? Ist halt. Bullen sind doof so, die machen uns das Leben schwer. Aber viel mehr will ich jetzt das so ja nicht sagen. Das ist halt keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Die sollen ihr Ding machen und wir machen unser. Das ist mehr spaßig so.
Katze einfach ein sportlicher Blick auf die ganze Sache.
Ja, genau.
Ja, krass. Das fordert mich immer wieder heraus in diesem Podcast, weil ich eigentlich in deinem Lager bin und sage, ACAB kann ich mich nicht mit identifizieren, finde ich auch nicht gut. Das ist jetzt die letzten drei Episoden jeweils ein Thema gewesen. Und jeweils immer, wenn ich das gesagt habe, hatte ich einen Gesprächspartner, der sagt, Digga, sehe ich anders. So, und die haben mich da drangsaliert, die haben mich da die ganze Zeit hops genommen. So, immer wenn ich zum Fußball fahre, gibt es immer nur Stress und. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Kuchen backen. Und ich finde, ja, du hast einen gesunden Blick drauf. So, das, ich spüre da wenig Hass.
Ich habe vielleicht doch zu wenig. Klar, die haben mich geballert, die Bullen, gar keine Frage. Hat auch Hausdurchsuchung. Aber ich habe jetzt keine so krass negativen Erlebnisse, dass ich jetzt sagen würde, das war jetzt mega Unrecht, weißt du? Da gab es mal, bei der Hausdurchsuchung war ein Polizist, der war relativ unfair so. Hat ein paar dumme Sprüche gebracht, von wegen, der hat meine Hunde gehört, ich hatte drin zwei Möpse. Also, hat er natürlich nicht gesehen. Aber dann macht er die Bellen und er macht dann halt so einen dummen Spruch, ey, wenn die jetzt machen, dann trete ich die weg. Und dann hat mir die Fresse so. Aber weil er ist der einzige, auch wenn eine Labertasche ist, so, ansonsten bleibt er immer fair. Auch bei der Verhandlung, wo er dann aussagen musste gegen mich, hat er auch so eine Sachen, die hätte er mir auch einen Strick draus drehen können. Also, wir mussten, waren abgestellt, ein leerstehendes Gelände, Zaun war aufgeschnitten, das waren nicht wir. Und er hätte auch einfach sagen können, ey, das waren die auch noch, weißt du, das Sachbestehen noch am Zaun. Aber er hat gesagt, nee, der Zaun war schon korrodiert, das waren die nicht. Aber da war er fair, weil die Wahrheit so. Er hat ganz einfach, die hätten den Polizisten dem viel mehr geglaubt als mir, aber er war fair in dem Moment.
Der Richter meinst du?
Der Richter, genau, der hätte ihm, der Staatsanwalt oder so, die hätten natürlich eine Aussage von einem Polizisten mehr geglaubt als einem
Beschuldigten.
Genau. Ja. In anderen Bereichen, also gerade weil du jetzt Fußball angestanden hast, da gibt es ja ganz andere Situationen, dass die, oder Demonstrationen, dass die Polizisten auch einmal grundlos zuschlagen und so. Da kann ich es verstehen, wenn jemand Hass auf die Leute hat. Und da möchte ich mich das eigentlich aus dem Fenster lehnen. Da ist halt, da glaube ich, dass da sich auch Hass entwickeln kann. Aber ich für mich persönlich hatte noch nicht die Situation, dass ich Hass entwickeln musste und bin ganz froh darüber.
Ich glaube, so kommt man gut durchs Leben. Wenn man keinen Hass entwickelt, ne? Nicht an jedem Bahnhof das Feindbild sieht. So mit Waffe am Holster und sich denken muss, Alter, die Wichser überall sind die und nutzen ihre Macht aus. Ich glaube, das ist eine gesunde Art, durchs Leben zu kommen. Tatsächlich. Voll witzig, dass er dir Scheiße ans Bein labern könnte, so wie, die haben auch den Zaun kaputt gemacht, aber davon keinen Gebrauch macht. Und auf der anderen Seite, du halt auch schon mal dich selber vor Gericht verteidigt hast und die Richterin gefragt hat, sag mal, war die Wand schon vorher angemalt? Und du hast gesagt, nee, ich habe die erst angemalt. Ja, okay, cool, können wir nichts machen.
Aber da muss man dazu sagen, wie hatte ich davon die Situation erzählt, auf dem Foto waren nur First Lines. Weil das da nichts drunter war, hat man gesehen. Also war kein fertiges Bild. Also, wenn dann fertiges Bild fertig von mir, also, vor Gericht lügen gar kein Ding, also bin ich der Erste. der sowas macht, aber wäre in dem Fall nicht möglich gewesen, weil ich ja nur First Lines gemacht habe. Also da waren bloß First Lines.
Da kann man durchgehen, ja krass.
Ja,
ja gut, dann gibt es auch kein Rauslabern. Okay. Sag mal, du standest dann das eine oder andere Mal vor Gericht. War das Grund für dich, dich dann mit der Rechtslage auseinanderzusetzen und dich da einzulesen? Oder hast du ja vorher mit angefangen? Hast du nachher mit angefangen? Wie schaut's?
Später erst. Viel zu spät, weil ein paar Mal hatte ich mir Anwälte genommen. Die waren aber im Nachhinein irgendwie, ja, kann man so sagen, kacke. Aber die waren nicht cool so. das hätte ich auch selber, was die labert haben, hatte einen Anwalt, der hat alles verdreht. Also ich habe dann wirklich gesagt, was war. Wir waren auf dem Weg von meinem Garten zu einer Stelle und das Material, ich hatte noch Gartenschnitt und hatte eine Astschere im Auto. Das haben die Polizisten mir natürlich als Bolzensteine ausgelegt. Und der Anwalt hat in dem Stellungnahmeschreiben an die Staatsanwaltschaft auch das Wort Bolzenstein verwendet. Und dann habe ich mich gefragt, was soll denn der Quatsch? Das Wort Bolzenstein ist alleine schon negativ behaftet.
Ja, klar.
Bolzensteine heißt Fahrradstehen. Astschere heißt Gartenarbeit. Astschere ist positiv, Gartenarbeit, körperliche Tüchtigung. Das kann man ganz anders auslegen. Und dann verwendet er, und er hat ja gesagt, wir kamen gerade von einer Geburtstagsparty. Er hat gesagt, nein, das macht doch gar keinen Sinn. Warum soll ich von einer Geburtstagsparty kommen und habe eine Astschere dabei? So, bitte, war der. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann auch selber, oder mich selber vertreten, indem ich selber mir die Akten angeguckt habe. Du kannst ja auch hinfahren zum Amtsgericht, kannst dir selber das angucken.
Ah, guter Punkt. Okay, die Folge ist auch noch nicht raus. Artwerk aus Frankfurt. Mit ihm habe ich mich auch gefragt, also wahrscheinlich hat es mir, wenn diese Folge jetzt rauskommt, schon irgendwer geschrieben, kann man Akteneinsicht beantragen als Privatperson?
Ja, du kriegst die Akten nicht zugeschickt. Ein Anwalt hat den Vorteil, der kann sich zuschicken lassen. Aber du als Privatperson kannst hinfahren zum Amtsgericht, kannst dir auch Fotos dort anfertigen, also kannst auch dir Kopien, heutzutage auch per Foto oder per Handy, kannst sie anfertigen und kannst dann damit arbeiten. Einziger Nachteil ist halt, du musst persönlich hinfahren, Ausweis und so weiter.
Alles klar, okay, dann hat sich das jetzt auch einfach mal aufgelöst, denn ja, genau. Also die Privatperson bekommt die Akten nur nicht zugeschickt, aber als Beschuldigter darfst du natürlich deine Akte einsehen.
Genau. Du darfst musst beantragen ganz normal, dann kriegst du einen Termin und dann kannst du da hinfahren.
Ah, voll geil. Du hast geholfen, eine Halbwissenlücke ein bisschen aufzufüllen.
Danke, bitte, gerne.
Richtig gut. Du liest auch Rechtskommentare und so? Also macht dir das auch Spaß oder machst du das nur anlassbezogen, dass du sagst, okay, nur für die eine Sache, die jetzt gerade genau vorliegt, da schaue ich mir jetzt an, was interessant sein könnte?
Also um Gottes Willen, das macht mir natürlich keinen Spaß, weil jeder, der sich schon mal irgendwelche Kommentare durchgelesen hat von Fischer, der ist so klein geschrieben, du brauchst eine Lupe. Hat mir nur in dem speziellen Fall, weil mich hat es war, um jetzt mal auf den Fall zu kommen, es war ein leerstehendes Haus, ich habe dort gemalt. Es war Graffiti schon außenrum am Haus dran, aber innen drin nicht. Und da war für mich die Frage, ob das Erscheinungsbild durch mein Anbringen des Graffitis hinreichend verändert wurde. Die Entscheidung von der Richterin war halt ja, weil auf diesem Teil der Wand war noch nichts drauf. Das ist in meinen Augen nicht genau geklärt. Das hätte wahrscheinlich ein Anwalt dann noch, wenn er gut ist, besser machen können. Aber ich konnte so die Strafe wenigstens drücken, indem ich das alles geschildert habe. Andere Graffitis etc. Erscheinungsbild aus meiner Sicht nicht hinreichend verändert. Aber dazu steht halt in den Kommentaren selber, in den Kommentaren leider nicht genug da drin. Also, die Kommentare beziehen sich bloß darauf, wenn eine Fläche komplett zugebombt ist, dass man dann nochmal einen Tag dazu bringt, wenn man dann nochmal ein Bombing über ein anderes Bombing malt, dann ist das Erscheinungsbild nicht hinreichend verändert und das ist nicht, die Bestandteile sind nicht erfüllt. Das ist.
Wir müssen das vielleicht noch einmal kurz erklären für die Leute, die jetzt irgendwie noch nicht so einen Grundkurs im Recht gemacht haben, zu denen ich eigentlich auch zähle. Aber Rechtskommentare sind Einschätzungen von Anwälten zu Rechtsprechungen und Gesetzen. Ne? Also von sehr guten, professionellen Leuten, die wissen, ah, okay, das neue Gesetz könnte sich so und so auswirken in Zukunft, auch wenn es noch kein Urteil dazu gibt, ja?
Genau. Also Fischer ist da zum Beispiel ein ganz großer Verlag oder Herausgeber, ich nicht, der. Ja, richtig, also sind richtig dicke Wälzer. Die sind richtig, am besten nicht kaufen, die kann man sich richtig teuer bestellen im Internet. Meine Empfehlung, einfach zu Dussmann gehen, mit einem Handy die entsprechenden Sachen abfotografieren. Weil du kannst im Internet da richtig seitenweise löhnen. Da kostet so eine Seite von einem Kommentar 12 Euro und dann findest du raus, dass da nur das Inhaltsverzeichnis draufsteht. Also im Internet richtig teuer. Aber für einen Anwalt, der da so einen Zugang hat, für dich als Privatperson ist es immer mit Aufwand verbunden. Und da muss man halt dann schauen, ob sich der Aufwand lohnt. Man selber einschätzen seine Lage. Also wenn man jetzt ganz klar erwischt wurde beim Trainwriting, ist es natürlich schwierig, da jetzt irgendwie rauszuwinden. Dann wäre es vielleicht doch ein Anwalt die bessere Wahl. Aber bei so Grenzsachen, wo du dir schon selber eine Platte machst, kann das richtig sein, was hier gerade abgeht? Da immer hinterfragen. Alles hinterfragen immer.
Was ist das für ein Gefühl, dort vor Gericht zu sitzen und Mutterseelen allein zu sein? Keinen Anwalt zwischen dir und der Staatsgewalt zu haben und dort dann zu sagen, nee, ganz ehrlich, das, was Sie fordern, Herr Staatsanwalt, 6.000 Euro soll ich hier latzen, das kann und will ich nicht zahlen.
Ja, man ist natürlich immer ein bisschen gehemmt, weil man jetzt niemand, es gab auch Situationen, wo andere Gerichtsverfahren, vielleicht wegen Diebstahl oder so, wo man dann vielleicht anderes Auftreten hat, als man jünger war, ein bisschen arroganter oder so, da ist dann natürlich die Richterin oder der Richter schnell angepisst. Also die können dann auch ganz schnell ihre Meinung zeigen und da kriegst du halt ein härteres Urteil. Ist einfach so. Auch wenn es normalerweise Justitia ist blind, aber die lassen auch mal ihre persönliche Meinung einfließen. Also ein seriöses Auftreten, Hemd und so weiter und dann sich vorher und demütig zeigen, bringt immer Pluspunkte vor Gericht. Also kann ich nur jedem empfehlen, da ein bisschen cool rüberzukommen, sodass man aussieht, als wenn man eigentlich da nicht hingehört.
Sehr, sehr guter Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ja, einfach einen kooperativen Eindruck machen. Und ja, zu zeigen, dass man da nicht hingehört, ich glaube, das ist ein geiles Stichwort. Ne? Mhm. Weil, ganz ehrlich, ich bin Familienpapa. Sie wissen ja, was ich beruflich mache. So passt doch gar nicht zusammen. Ist doch nicht so, als würde ich jetzt... ich bin doch kein Krimineller. So, und das ist der Eindruck, der entstehen soll, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, da muss man halt auch ein bisschen über seinen Schatten springen. Auch wenn man die Situation nicht mag und wenn man die Leute da nicht mag. Wenn da die Zeugen vielleicht Scheiße erzählen, einfach cool bleiben und ja, einfach seriös wirken, was ich gerade schon gesagt habe. Sich ein bisschen schauspielern, das vielleicht auch, gehört auch dazu. Und so Pluspunkte sammeln bei den Entscheidungsträgern. Das ist in dem Fall die Richterin oder der Richter.
Du machst einen krass souveränen Eindruck. So, hat das gar nichts mit dir gemacht? Also hast du nicht mal irgendwie einen kleinen Moment gehabt, in dem du irgendwie in die Hose geschissen hast, wo du dachtest, Digga, alle belasten mich, alle sind hier gegen mich und am Ende wird irgendwer über mich richten?
Also während des Gerichts ist natürlich, wir laufen jetzt hier links, weil es hell ist.
Check.
Natürlich liegt da eine enorme Last auf dir bei so einem Gericht und davor machst du eine Platte, gerade wenn es, hab leider schon ein bisschen mehr auf dem Kerbholz und da waren noch ein, zwei Situationen dabei, wo es einfach um eine Freiheitsstrafe ging. Wo ich dann, ja, wo mir am Ende habe ich richtig gemerkt, wie, als die Richterin dann sagt, ja, wir machen jetzt eine Geldstrafe, keine Freiheitsstrafe, wo dann so eine Last von mir runterfällt, wo dann auch wirklich den Tränen nahe bist, aber jetzt nicht aus Trauer oder so, einfach, weil du in dem Moment auch so befreit bist. Also wirklich nur in den Situationen, wo es jetzt um eine Freiheitsstrafe ging.
Du hast das sogar durchgezogen, dich selber zu verteidigen, in Sachen, wo es um Freiheitsstrafe ging? Oder waren das denn andere?
Nee, da bei dem einen Fall war ja dieser doofe Anwalt, da hätte ich mich gerne selber vertreten. Aber weil ich wusste, dass es um Freiheitsstrafe gehen könnte, da habe ich dann den Anwalt vorgezogen.
Ja.
Hätte ich im Nachhinein nicht machen sollen, weil wie gesagt, der war nicht cool. Aber bei den anderen Sachen, letztendlich hätte es immer zu einer Freiheitsstrafe kommen können. Bei anderen, wo ich mir relativ sicher war, dass ich da safe rauskomme, habe ich die Kosten für einen Anwalt gespart, ja.
Okay, check. Ja, krass, ey. Eier aus Stahl, möchte ich fast sagen. So, du machst einen sehr bescheidenen Eindruck, deswegen würdest du das wahrscheinlich nicht sagen. Ja, aber ich habe da sehr, sehr großen Respekt vor.
Kann ich mal ganz kurz den Blick nach rechts wenden?
Ja.
In dem Hochhaus haben wir früher alle gewohnt. Also was heißt alle? Ich und Scam und noch zwei andere. Und durch die lokale Nähe zueinander war natürlich Vorbereitung von Action. Kurz klingeln, ey, los. Einer hat verpennt, wach machen, mal Klamotten an, geht's los. War natürlich geil.
Was war das für ein Zusammenleben?
Wir haben schon alle unsere Wohnung gehabt. Ist ja auch eine Platte hier. Aber wir hatten einen, so einen Kellerverschlag, sag ich mal. Aber der war so auf der Mittelebene. Dadurch war er nicht bekannt für die Polizei. Weil hier hat auch in dem Block haben auch dann die Hausdurchsuchung stattgefunden. Da gab es dann einen Raum, wo die ganzen Dosen waren und so der ganze Kram. Und unsere Wohnungen waren relativ clean. Und es war halt sehr komfortabel. Gerade am Wochenende, wenn du bei ihm Party gemacht hast, bist du hochgegangen. Also, wisst ihr, musst du mit dem Fahrstuhl fahren und schlappen und konntest dann oben saufen.
Jo, kannst du mit Birkenstocks auf die Party.
Ja, normal.
So wie heute.
So wie heute.
Okay. Sag mal, wir hatten uns auch abgestimmt, dass wir vielleicht so ein bisschen über die Motivation quatschen. Was treibt einen raus? Was ist das, was einen bei der Stange hält, trotz aller negativen Konsequenzen, die da so kommen könnten? Kannst du das greifen bei dir?
Die Motivation verändert sich über die Jahre. In Sturm und Drang willst du einfach machen, du willst präsent sein. Du willst dir selber was beweisen, du willst mit den Jungs am Start sein, so. Alles Mögliche fließt da zusammen. Im Moment bin ich ein bisschen fauler geworden. Jetzt motiviert mich zum Beispiel, sehr spontan entsteht Motivation, einfach weil ich jetzt diesen Moment Bock habe und da gehe ich raus. Oder ich sehe eine Stelle, die muss jetzt gemacht werden, weil wenn ich sie jetzt nicht mache, macht sie morgen jemand anders. Und jetzt motivieren mich auch nur noch Stellen, die ich wirklich wahrnehme, also die ich wirklich sehe. Also früher sind wir auch mit dem Auto nach, weiß ich nicht wo, jetzt in die Station in Attila-Straße gefahren. Alles frei, wir konnten malen, 9 Bilder gemalt und wieder nach Hause fahren. Würde ich nie langkommen jetzt. Deswegen, jetzt ist immer nur noch Strecke zur Arbeit, die Strecke, die ich mit dem Auto fahre, zu Verwandten, zu Freunden, wo ich was sehe, wo ich dann auch im Jahr ein paar Mal vorbeikomme. Die sind interessant und die motivieren mich dann da, will ich jetzt ein Bild haben, damit ich, wenn ich da langfahre, was von mir sehe.
Das heißt, die Stadt zu prägen, dann früher im ganz Großen und jetzt mittlerweile im kleineren Radius, sodass man sich selber eine Freude bereitet im Alltag.
Ja, in meinem Umfeld präsent zu sein, für mich selber. Ja, was motiviert mich noch? Mich motiviert auch, wenn ich mich selbst beeindrucke, also mich selbst überwinde, mich selbst herausfordere, weißt du? Ich habe eine Stelle, ich habe einen Plan und dann will ich das umsetzen und sag, boah, das hast du geschafft, wie du das wolltest. Das ist auch noch eine Motivation.
Spürst du da noch Wahnsinn drin? Ist das noch was Verrücktes oder ist es das Normalste der Welt, nachts rauszugehen und Sachen anzumalen?
nachts rausgehen ist übelst cool. Also es, es ist so ein geiles Gefühl einfach. Gerade wenn du alleine malen gehst, du erzeugst ja bloß, gibt ja bloß deine Geräusche und alles ist fremd. Also, und wenn du dann stillstehst, hörst du noch die anderen, siehst nur noch die anderen. Im besten Fall bist ja du hier klein, du bist ein Sprüher, die sehen dich nicht. Du bist da im Busch, dann dir läuft einer vorbei, der ahnt gar nicht, dass er gerade beobachtet wird. Dass er ihn zwei Augen aus dem Busch angucken, der geht weg, du machst dein Ding weiter so. Also ganz freies Gefühl.
Geht um Freiheit. Das ist krass. Wir hatten uns im Vorfeld einmal darüber unterhalten, dass es eigentlich was Verrücktes ist, ne? Nach draußen zu gehen und dann da
so,
irgendwie
so meinst du das?
Sitzen und so.
Ja, absolut. Also letztendlich ist ja ein ganz, ganz gewagtes Hobby. Du gehst da nachts raus, du auf Eigenkostenbasis, Riesenrisiko, du hast ja keinen Profit daraus, außer jetzt einen nicht greifbaren. Also sei es jetzt dein eigener Anspruch zu befriedigen oder sei es Fame oder so, das ist alles nicht greifbar. Dabei kannst du ja am Ende nicht deine Brötchen bezahlen.
Das stimmt.
Und aber letztendlich, ja.
Du hattest was Interessantes gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwen zitiert hast oder ob das von dir kam, aber da ist auf jeden Fall der Satz gefallen, Digga, für kein Geld der Welt könntest du jemanden dazu motivieren, da irgendwie die ganze Nacht im Matsch zu liegen und dir da irgendwie in der Böschung einen Arsch abzufrieren und da rumzuhängen.
Ja, okay, es ist irgendwie so richtig. Das habe ich mal irgendwo gelesen, im Zeitungsartikel, den ich leider nicht finde. Aber da ging es genau, da waren diese ganzen Punkte zusammengefasst. Du machst es ohne Geld, du die ganze Nacht, Schlafmangel, hohes Risiko und so eine Sache und trotzdem machst du es freiwillig, also vor allem freiwillig, ohne jetzt irgendeinen nennenswerten, irgendein Ergebnis hat man ja, aber man hat danach nicht kein Plus gemacht, also man hat da nichts in der Tasche letztendlich. Und trotzdem macht man es, einfach aus reiner Begier oder so. Gibt natürlich Leute, die sich nachts, wenn ich jetzt an die Bullen denke, die legen sich auch nachts in den Busch und kriegen Geld dafür so. Aber ja. Haben die Bock darauf, ist die Frage. Eigentlich nicht.
Ja, Gott weiß.
Man hat ja selber.
Ich glaube, den Jungspund macht das auch noch Bock, so schläft dann vielleicht irgendwie aus.
Ja, ja.
Ey, ich habe probiert, den zu googeln und ich wusste nicht, ob man den mit C oder mit K oder mit E oder mit C, R schreibt und. Und deswegen war ich da leider auch, ich hatte auch nicht ganz so viel Vorbereitungszeit, habe auch viel gearbeitet den letzten Tagen.
Oder was?
Nee, ach, ey, ist nicht so, als hätte ich nie drüber nachgedacht. Also okay. Ich hätte schon mal Bock irgendwie, dann auch bei der Polizei anzuklopfen und mit denen zu quatschen.
Ja, der war eine Labertasche.
Genauso wie ich teilweise auch schon, also ich habe auch schon einmal bei der Deutschen Bahn gesessen und mit jemandem Instandhaltungsleiter dort ein sehr langes Gespräch geführt. Der hat sich aber gewünscht, dass das nicht aufgezeichnet wird und okay. Wir sind auch auf unseren unvereinbaren Positionen geblieben im Endeffekt. Also spannend wäre das allemal, aber ich glaube, ich will jetzt auch nicht irgendwie so unbedingt direkt auf dem Schirm sein. So könnte schon sein, dass irgendwann irgendwer mal meinen Podcast hört von denen. Ja, je weniger ich da in Kontakt gehe, desto besser für die ganze Sache, glaube ich.
Also ich werde doch von vielen Leuten dafür verurteilt, dass ich überhaupt mal mich mit einem Polizisten unterhalten habe. Ja? Aber ich habe ja nicht den Kontakt gesucht. Die sind ja zu mir gekommen. Und wenn die mich dann mit ihrem Smalltalk voll haben, während sie mich ballern, das ist ja jetzt keine Unterhaltung. So. Das hat ja... kommen ja da nicht mit, erzählen ja nicht irgendwas über Graffiti, das wissen die alle schon. So, die labern mich dann halt voll und ich reagiere halt nicht pissig wie der normale Sprüher, sondern schweig dann vor mich hin oder wenn er, fragt, zu meinem Bild hat, dann erzähle ich ihm auch einen Schlag.
Das ist ein Ausdruck von Gesinnungsethik, von mit solchen Leuten reden wir nicht und ob das jetzt, gehen wir hier rein?
Ja.
Und ob das jetzt die Rechten in der Talkshow sind oder die Polizisten, die immer nur Gewalt ausüben oder so. Ich finde gut, dass du dich davon nicht beeindrucken lässt. Und dass du sagst, ey, ganz ehrlich, unterhalte mich, mit wem ich Bock habe. So.
Ja, man darf ja natürlich nicht keine Grenzen überschreiten. Also ich würde mir jetzt niemals was preisgeben.
Ja, so, natürlich, das darum geht es ja nicht.
Das verstehen auch manche nicht. Das verstehen viele nicht.
In dem Moment ist es für die Leute, von denen du gerade sprichst, verbrannte Erde, weil sobald du mit dem Polizist redest, gehst du ein Risiko ein. Für dich und für die anderen oder was ist die Logik dahinter?
Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht, aber wird halt so gesehen in der Szene, dass sobald man sich mit einem Polizisten unterhalten, das hört sich jetzt so an, ich trinke ja mit dem Bier oder so. Aber
ja.
Wenn der mich da, wie gesagt, immer nur über meinen Scheiß. Ja, ja, also wenn er jetzt deinen Podcast hört, dann schöne Grüße. Wie gesagt, sportlicher Charakter, er ist aus einer anderen Mannschaft, ich bin aus meiner Mannschaft und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So.
Word. Ey, Wute. Welche Rolle spielt das Reisen für dich?
Reisen, ja, ist eine wichtige Rolle. Also eine Zeit lang sehr aktiv. Es gab ein Jahr, da war ich, glaube ich, 5-mal in Italien. Einfach, weil es extrem günstig war. Also der günstigste Flug hin und zurück, 13 Euro. Also da bin bei fast jeder Reise mit Plus nach Hause gegangen.
Was? Also du meinst metaphorisch?
Nee, oder? Nicht
metaphorisch. Ach nee, warte mal, du hast viel geklaut.
Genau, Zeug besorgt und dann zu Hause verkauft.
Fuck.
Und gab eine Reise, die war nicht so cool, aber also mein Lieblingsreiseland ist da Italien. Jeder kennt's. Züge gehen da ja super klar, ist wie geschenkt. Aber auch Schweiz, Österreich sind halt sehr attraktive Reiseziele. Polen total underrated. Ist nebenan. Polen macht super Spaß. Da ist alles günstig, du kannst günstig essen gehen. Da kannst du natürlich nicht besorgen, ganz klar, aber Züge gehen da klar. Da gibt's geile Stories, dabei kommen richtig geilen Jams.
Das ist eine Story raushauen?
Ja, ich war in Zielinagora. Da ist auch ein Zug abgestellt. Sind diese, sehen so ein bisschen aus wie eine S-Bahn, so weinrot. Das ist eine EN 571, 581. Da kennen sich jetzt die Zugjunkies besser aus. Ja, und da war eine Jam. Wir waren dann noch, da war ein Straßenfest außerdem. Also erstmal Jam, gemalt, dann nachts Straßenfest. Und wir waren untergebracht in einer Jugendherberge. Alle zu voll. Ich persönlich trinke jetzt nicht so viel Alkohol. Hatte gesunden Mix aus Wasser und Wodka. Von daher konnte ich nochmal angehen, also meine Dose geschnappt. Hin zu der Abstellung, dort hatte ich schon mal gemalt. Ich wusste, wie die Örtlichkeiten vor Ort sind. Und normalerweise die Polen, die klopfen immer ihre Züge ab. Weil die entweder schlafen die Fahrer drin oder schlafen Sicherheitsleute drin. So, und ich habe nicht abgeklopft. Ich habe die Tür einfach aufgemacht, betrete den Wagen, guck nach rechts und vor mir steht ein Berg aus Mensch. Glatze, schwarz gekleidet. Und ich habe nur die Beine in die Hand genommen und bin los. Also ja, Dosen auch liegen gelassen und ey, das war ein Typ, dass er überhaupt aus der Tür rausgekommen, so breit wie der war. Ja, und dann
fuck.
Raus aus dem Zug nach rechts, er bottet mir hinterher, brüllt auf Polnisch. Also wahrscheinlich hätte er mich erwischt, weggestorben, ich habe keine Ahnung. Brüllt und ich schlage einen Haken, er fällt hin, ich kann über den Zaun und bin weg.
Uff.
Also war mega lucky. Und ein anderes Mal musste man Ritschepin reinhauen. Das ist der erste Spot hinter der Grenze. Und auch wenn jetzt vielleicht manche nicht so feiern werden, dass ich hier Spotnamen sage, ist aber Wurst. Ja, und da das Gleiche. Und die Polizisten in Polen sind da krass, Mann. Die verfolgen dich durch den Wald. Die rennen dir durch den Wald hinterher. Das würde ein deutscher Polizist, glaube ich, nie machen. Viel zu gefährlich, jemand durch den Wald verfolgen.
Na, weil die keinen Bock haben, dass du irgendwie im Wald wartest und denen dann eine Beule gibst oder was.
Genau. Zwei Leute drehen sich um, da kommt ein Polizist, die boxen ihn um. So, aber der Polen, der Bulle, Alter, war richtig ambitioniert. Keine Gnade. Ja, und aber auch weggekommen.
Ja, bist auf jeden Fall erlebnisorientiert, ist mein Eindruck.
Ja, Erlebnis, ja. Und im Urlaub, es funktioniert auch ganz gut mit meiner Frau. Da bin ich auch sehr dankbar, dass sie da so tolerant ist. Gerade in Italien, wir waren zusammen Salerno. Und die erste Action nachts war halt nachts. Weil ich dachte, nachts malen ist cool. Ist aber in Italien irgendwie nicht so cool, weil die irgendwie nachts mehr Züge reinigen als tagsüber. Ab da wurde alles tagsüber gemacht. Sie war am Strand, ich war im Yard. Und dann trifft man sich und dann... Weil Strand ist nicht so meins. Also ich muss immer machen, ich bin sehr hibbelig und Strand... Am Strand rumliegen, ist jetzt mit den Kindern geht so, da kann ich mir eine Burg bauen, aber so am Strand einfach Sonne ist so gar nicht meins. Überhaupt nicht.
Boah, könnte ich auch nicht. Also ich meine, ich mache das eine Stunde so und bin ich schon zweimal baden gewesen und denke so, was machen wir jetzt?
Jetzt gehen wir ins Yard.
So, haben wir denn noch was für den feinen Herrn Wute? Oh, sehr wichtiger Punkt, den ich mitgebracht habe, den du aber vorhin auch schon im Vorfeld angesprochen hast. Wo wärst du, wenn Graffiti niemals in dein Leben gekommen wäre?
Also ich weiß, wo ich nicht wäre, und zwar nicht hier. Also, Graffiti hat mich ja so krass geprägt. War vorher in der Realschule, also bevor ich dann auf das Fahrabitur gemacht habe und die anderen kennengelernt habe und da diesen Bezug zu Graffiti bekommen habe, so krass, war ich ein ganz anderer Typ Mensch. Ich war viel ruhiger, viel in mich gekehrt und nicht so offen. Ja, und Graffiti definiert dich halt so krass, du... Bist ja auch gezwungen, dich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Du schaust über deinen Tellerrand hinaus. So über. Ja, wir müssen nach vorne über die Straße.
Ja, scheiß auf die Straße.
Ja, das hat mich einfach zu dem gemacht, weil ich jetzt bin. Viel, viel offener. Man kriegt es halt immer wieder mit. Auch Leute, Zäune, so, wisst ihr, alles so. Alles keine Hindernisse. Wo jetzt der Otto-Normalverbraucher sagt: Okay, da ist ein Zaun, hier ist ein Stoppschild, hier ist eine rote Ampel. Geht nicht. Wisst ihr? Und ich persönlich und. Ich glaube auch, dass viele Graffiti-Sprüher haben ja eine ganz andere Beziehung zur Illegalität oder zu Grenzen überschreiten und sind da viel toleranter.
Ey, das ist witzig, dass du genau das ansprichst, weil ich habe neulich noch mit einem Kumpel gesprochen und der meinte auch, ja, wir waren irgendwie auf so einer Ausstellung, da ging es halt auch irgendwie um Urban Art und da war halt so ein Raum, der war irgendwie so abgestrennt durch so eine kleine Schranke war da und wir sind dann halt so da reingegangen und haben uns in dem Raum umgeschaut und dann kam die Frau vom Museum an, irgendwie so eine Kuratorin oder so und meinte, prima, dass ihr hier reingegangen seid. Das hat jetzt seit 2 Tagen keiner mehr gemacht. Oder so, weißt du?
Ja.
Sind das auch alles Writer so?
Da gibt es halt, gibt's für unser eins, aber für mich nicht und für die ich kennengelernt habe, ist halt, da ist man flexibler. Ja, generell auch Graffiti. Ich meine, wie viele Orte, so die ganze Reise, wir haben es vorhin angesprochen. Ich hätte ja niemals ein anderes Land bereist unter dem Aspekt, dort einen Zug zu bemalen. Oder dort in einem Auto, mit einem Auto rüberzufahren, nur im Auto zu schlafen und dann von einem Spot zum nächsten zu fahren. Das wäre ja wahrscheinlich in meiner Denkweise, gut, jetzt war ich 17 oder so, war Reisen noch nicht so präsent, aber so Reisen ja die wenigsten, weißt du, also unter dem Aspekt.
Ja, ich überlege gerade, ob es Parallelen gibt zu anderen, in Anführungsstrichen, Hobbys. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie...
Nein, Angler würde auch anders, oder Angler oder Sportler bist, generell Sportler. Würden ja wahrscheinlich auch, denen ist auch egal, die pennen am Auto und dann ab zum nächsten Angelsport Surfer. Oder zum sowas, klar.
Oder ein Bowlspieler. Digga, Curling-Weltmeisterschaft, Alter, fahr mit Auto.
Schnell zum nächsten Curling-Sport. Wir pennen im Auto.
Curling-Backjump. Ey, dann habe ich jetzt noch eine Frage für dich. Wir haben schon relativ lange gequatscht.
Okay.
Ich glaube, fast anderthalb Stunden, summa summarum. Angenommen, du könntest jetzt was wünschen. Für kommende Generationen in Graffiti und für deine Stadt, in der du aufgewachsen bist und in der du lebst. Was wäre das? Was wären deine Wünsche für die Zukunft?
Also ein bisschen mehr Hingabe von den Leuten. Bisschen mehr Toleranz.
Hingabe und Toleranz für was genau?
Na, Hingabe zum Graffiti, dass man mehr Leistung, mehr Leistungsbereitschaft, dass man nicht, wie wir es hier auch wieder sehen, nicht diesen schnelle Graffiti sucht, also Chrom-Schwarz und Hinnierholz, hauptsache ich was gemacht. Dann ist einfach die Leute mehr Liebe in ihre Bilder stecken. Dass einfach man den Leuten sieht, sie haben, auch muss, kann auch kacke sein, der Buchstabe kann ja auch verformt sein, der Buchstabe kann auch, weißt du, ich meine? Einfach, dass man dem Bild ansieht, okay, hier hat jemand richtig Bock gehabt, was zu machen. Und das war in dem Moment, das ist dabei entstanden so.
Bist du ein Leistungsmensch?
Bin ich ein Leistungsmensch? Weiß ich nicht genau.
Legst du Wert auf Performance, auf dass Sachen möglichst gut werden?
Ja, auf jeden Fall. Also von mir selber erwarte ich es einfach, dass ich immer das Maximum gebe und nicht damit zufrieden bin. Bin auch oft mit meinen Sachen nicht zufrieden, weil ich einfach sage, boah, ist nicht so cool, nächstes Mal was besser. Also ein bisschen immer streben nach mehr. Und das erwarte ich eigentlich auch von anderen, aber kann man halt auch, letztendlich kann ja auch jemand erwarten. Unterm Strich erwarte ich einfach Toleranz. Das wäre schon mal ein Riesenschritt für Berlin, wenn wir ein bisschen Toleranz uns allen gegenüberbringen würden. Und dann kann man weiterschauen. Einfach Respekt vor dem, was die anderen tun. Aber gleichzeitig auch, wenn jemand besser malen kann, dann soll er halt auch eine Stelle bekommen. So ist man. Gibt so viele Stellen in Berlin, die werden blockiert durch Toy-Shit, so. Durch Chrom-Schwarz-Pisser so. Und dann, aber es ist eine andere Geschichte. Da würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt Namen nenne, allen wieder ans Bein pissen, weil die super stolz sind auf ihre Sachen. Aber meine Jungs wissen, wen ich damit meine oder wen allgemein sind ja sehr viele Leute so. Ich habe bestimmt auch irgendwo ein, zwei Bilder, die könnte man ganz entspannt wegmachen. Ja, dann soll ich es machen, letztendlich unterm Strich.
Sollen die dich dann vorher fragen?
Ja klar, wenn man in Kontakt miteinander tritt, ist immer geil. Dann entstehen ja auch die besten Sachen. Wie oft, also habe schon ganz viele Leute kennengelernt, durch einfach, wo wir uns aus Versehen vielleicht ein Bild zu nah an jemand anders oder man hat sich aus Versehen gekrost und das hat man gar nicht bewusst gemacht. Und dann ist man in Kontakt getreten und hat gesagt, ey, war nicht cool, lass ein Bier trinken, lass nächstes Mal zum Malen gehen und dann ist alles wieder cool, weißt du? Und der Victor hat zum Beispiel so kennengelernt. Übelst cooler Dude so und genau über sowas. Übergekrosse, aber der war dann halt nicht so gewaltorientiert, sondern einfach, klar, war erstmal scheiße, das kann man auch kommunizieren mit erwachsenen Leuten, aber da hat man einen Kompromiss gefunden und hat sich dann vereint und hat dann Graffiti als Medium benutzt, um sich zusammen nach vorne einen Schritt zu machen. Und nicht einen Schritt nach hinten, indem man dann die Stelle sich gegenseitig 1000 Jahre crosst und dann entsteht da nur Pisse. So.
Das ist eigentlich ein geiles Abschlusswort. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. So, okay. Das hat mich neugierig gemacht vorhin. Sag mal, du hast eine gewissermaßen eigene Moral und Rechtsauffassung. Du sagst, wenn ich Bock auf irgendwas habe und es nicht anders geht, dann mache ich das halt. Würdest du dir das auch für deine Kinder wünschen, dass sie diese Rechtsauffassung teilen oder sollen die ganz rechtschaffende Otto-Normalbürger werden?
Nee, also meinem Kind habe ich auch schon ganz früh sagt, wenn dir irgendwas stört, soll ich sagen. Aber es gibt einfach Grenzen, die legt dir jemand auf, ohne es zu begründen. Die sind sinnlos so. Ich habe ganz klar gesagt, wenn dich jemand ärgert in der Kita, es war ja nur Kita-Zeit, wir sind jetzt gerade in der Schule, soll das ganz klar kommunizieren, auch laut werden, jetzt nicht aggressiv, aber das ganz klar sagen, was sie stört. Und auch mal über den Tellerrand hinausgucken so.
Das ist eine schöne Art, mit der Welt umzugehen. Finde ich gut. Okay, dann war es das von mir. Ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du sagen möchtest, lieber Wute?
Ja, erstmal Dankeschön für die Möglichkeit. Und dann gehen natürlich die Grüße raus an meine Freunde, meine Familie, also an meine Crew. Bleibt alle, wie ihr seid. Und ich hoffe, dass wir uns nach Corona wieder regelmäßig sehen.
Vielen, vielen Dank, Mann. Spaß gemacht.
Ja, danke. Auch, was soll ich sagen?